Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fast 150 Tage nach der Nationalratswahl dürfte Österreich nun doch eine Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und voraussichtlich NEOS erhalten. Worauf sich die Verhandler und Vertreterinnen der Parteien bereits geeinigt haben, was noch offen ist und was das für Österreich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Es sieht so aus, als würde Österreich nun doch eine Dreierkoalition bekommen. Wie fix ist es denn?
Naja, ich glaube, es ist schon relativ ernst. Also man bemüht sich schon ernsthaft darum, dass das tatsächlich was wird. Man wollte ja auch Freitagabend noch den Bundespräsidenten informieren. Und es wird seit Donnerstag Nacht quasi ununterbrochen verhandelt. Ich kann den Schachzug von ÖVP und SPÖ, die NEOS doch noch ins Boot zu holen, gut verstehen. Denn letztlich geht es um stabile Mehrheiten für Regierungsvorlagen. Und das ist natürlich mit einem dritten Partner besser möglich. Interessant finde ich, dass die NEOS sich darauf eingelassen haben, während laufender Verhandlungen, wo schon wesentliche Punkte ausgehandelt sind zwischen den zwei künftigen möglichen Partnern ÖVP und SPÖ, wie zum Beispiel ein Doppelbudget mit riesigen Sparvorhaben, dann trotzdem mitten drunter einzusteigen, ist schon eine interessante Wendung.
Auf diese großen Entscheidungen kommen wir gleich noch zu sprechen und auch auf die Gründe, warum vielleicht die NEOS eingestiegen sind und wie sie da mitwirken können. Vorher möchte ich aber wissen, wir haben jetzt ungefähr 100 Tage zusehen müssen, wie die ersten Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS gescheitert sind. Dann gab es ja diese dramatische Kehrtwende der ÖVP und die Verhandlungen mit der FPÖ. Da wäre es fast zu einem Bundeskanzler Herbert Kickl gekommen in Österreich. Wie muss man sich denn das erklären, dass diese Dreierkoalition jetzt offenbar doch klappen könnte?
Es kommt darauf an, aus welcher Sicht man das betrachtet. Aus Sicht der FPÖ ist es der gigantischste Wählerbetrug ever. Also die FPÖ ist sehr wütend, dass das jetzt doch etwas werden könnte, was aus Sicht dieser Partei auch verständlich ist. Aber sie haben es halt auch ein bisschen vermasselt. Also durch die Absolutheit, Ansprüche von Herbert Kickl ist das nichts geworden mit dem ersten blauen Bundeskanzler der Republik. Also da hat die ÖVP dann in letzter Konsequenz dann doch nochmal überlegt, ob sie das denn wirklich möchte, ob dieser Preis, den Kickl auch verlangt hat, nicht vielleicht doch zu hoch ist. Und tatsächlich, glaube ich, muss man es so betrachten, dass insgesamt, glaube ich, 145 oder 146 Tage nach der Nationalratswahl alle Beteiligten ein bisschen dazugelernt haben. Was lernen wir denn? Vielleicht wäre es tatsächlich gescheitert gewesen, schon von Anfang an Herbert Kickl mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dann wäre diese Variante möglicherweise früher gescheitert. Die Frage ist halt immer, wäre sie gescheitert? Also das ist immer so ein Was-wäre-wenn-Spiel. Aber man hat gelernt, dass die Art und Weise, wie die ersten Dreierverhandlungen geführt worden sind, mit sehr, sehr vielen Beteiligten, sehr, sehr vielen Untergruppen, einer Bottom-up-Strategie. Zuerst versucht man mal, die Kleinigkeiten aus dem Weg zu räumen und zum Schluss erst kommt man zu diesem Riesenbrocken-Budget und Sparbudget, dass das nicht funktioniert hat. Dass man auch sich konzentrieren muss auf wenige Personen, die letztlich quasi sich die Dinge ausmachen, weil im Grunde genommen, was die Experten raten, das weiß man mittlerweile, aber es geht im Grunde genommen um eine politische Verantwortlichkeit und einen politischen Weg, den man gehen möchte in den nächsten Jahren. Und ich denke, dass man das da auf jeden Fall einmal dazugelernt hat. Man hat auch dazugelernt eben durch die Beauftragung von Herbert Kickl, dass er tatsächlich offensichtlich mit seiner Persönlichkeit nicht in der Lage ist, eine Koalition zu schmieden, wo man auf eine zweite Partei zugeht. Das ist ihm zumindest mit der ÖVP nicht gelungen oder er wollte auch eigentlich nicht, dass es ihm gelingt. Er wollte quasi seinen Partner fast überwältigen, um es so zu sagen, statt auf Kompromiss zu setzen und tatsächlich darauf, dass eben beide Seiten ein bisschen was hergeben müssen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass die Verhandlungen viel runder laufen und dass es, man soll sich nicht festlegen, bis tatsächlich der Bundespräsident aus der Tapetentür kommt. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, diesmal könnte es tatsächlich etwas werden. Und es ist auch allen bewusst, dass es etwas werden muss, weil man hat auch international einen Ruf zu verlieren. Man verpasst ganz wichtige Monate, in denen man schon längst etwas tun könnte, um die Wirtschaft wieder auf Trab zu bringen. Also gehen wir davon aus, dass die letzten 145 Tage die jetzt an den Gesprächen Beteiligten klüger gemacht haben.
Es ist allerhöchste Zeit, dass der Bundespräsident wieder aus der Tapetentür tritt, habe ich gelernt. Dann schauen wir uns doch an, worauf sich mal zunächst ÖVP und SPÖ geeinigt haben. Der erste große Knackpunkt, auch bei den letzten Verhandlungen, der war ja auch das Budget. Wie wurden denn diese Differenzen aufgelöst?
Nun, ich glaube, man hat ja schon einmal aufgebaut auf einem sehr großen Konvolut an Vorarbeiten von den ersten Dreiergesprächen. Man hat auch aufgebaut auf dem, muss man ehrlich dazu sagen, was ÖVP und FPÖ dann geliefert haben. Die haben ja tatsächlich ein fertiges Konsolidierungsbudget, zumindest in Überschriften, parat gehabt, das sie dann auch nach Brüssel geschickt haben, um ein Defizitverfahren zu verhindern. Daran war man schon in gewisser Weise gebunden, wenn man diese Flanke nicht noch einmal aufmachen wollte. Also hat man diesen Konsolidierungsbedarf jetzt eigentlich fortgeschrieben, also und den Weg, den FPÖ und ÖVP da gehen wollte, glaube ich, in vielen Punkten übernommen. Also zum Beispiel auch diese Vereinbarung, dass über alle Ressorts hinweg 1 Milliarde Euro eingespart werden müssen. Das ist kein kleiner Betrag. Man hat jetzt ein Doppelbudget ausgemacht und man will im ersten Jahr 6,4 Milliarden Euro einsparen und im zweiten Jahr schon 8,4 Milliarden. Das ist schon ganz massiv. Da wird man vielen Förderungen eingreifen müssen. Also es wird sicher einiges auch an Klimaschutzförderungen abgeschafft werden. Der Klimabonus ist weg. Aber man hat sich auch, und das war ja der Stolperstein bei den erstmaligen Gesprächen, darauf geeinigt, einnahmenseitig etwas zu tun. Also eine höhere Bankenabgabe wird es geben und auch die Energieunternehmen werden zur Kasse gebeten von ihren Übergewinnen. Und da hat, glaube ich, auch die Sozialdemokratische Partei nachgegeben. Es werden die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten erhöht. Das Ganze wird sozial abgefedert, indem man eben die Rezeptgebühr einfriert auf dem derzeitigen Stand. Also die Rezeptgebühr wird nicht teurer werden. Das soll vor allem schlecht verdienenden, vor allem weiblichen Pensionistinnen ein bisschen helfen. Aber insgesamt werden Pensionistinnen und Pensionisten einen Beitrag leisten müssen. Also das sind ein paar so Eckpunkte, wo man sagt, okay, da haben wir aufgebaut auf der Arbeit, die vorher gemacht worden ist und diesen Pfad behalten wir bei. Und ganz offensichtlich ist die Bankenabgabe, die bei den erstmaligen Gesprächen ein totales Problem war für die ÖVP, jetzt kein Problem mehr gewesen.
Da haben beide Seiten also in gewissen Bereichen nachgegeben. Österreich sitzt ja auf einem riesigen Schuldenberg. Gleichzeitig hat man eine negative wirtschaftliche Entwicklung. Österreich müsste eigentlich massiv investieren, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, um neue Märkte zu erschließen. Stichwort erneuerbare Energie. Was heißt denn dieser Sparplan für die kommenden Jahre?
Naja, das muss ich erst zeigen. Also da sind die Details auch noch nicht bekannt. Aber eines ist klar, in diesem Doppelbudget sind schon auch Maßnahmen für den Standort geplant, was immer das heißt. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass man das tun wird, was rot-schwarze oder schwarz-rote Regierungen immer tun. Man wird einmal so ein Konjunkturpaket schnüren, wo Sachen gebaut werden. Also ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der bei den Grünen so umstrittene Lobautunnel mit Sicherheit kommen wird und dass diese Autobahnspange auch geschlossen wird. Das ist jetzt nicht unbedingt eine ökologische Maßnahme, aber ich gehe schon auch davon aus, dass man der Wirtschaft versuchen wird zu helfen, ihren Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und nachhaltigere Energiebeschaffung ein wenig zu unterstützen. Also das, was gekommen wäre unter einem FPÖ-Kanzler Kickl, dass also alle Maßnahmen in Richtung erneuerbarer Energien, dass das abgeschafft wird und also nur mehr versucht wird, über gute Russland-Kontakte wieder billiges russisches Gas zu bekommen. Das wird es unter dieser Koalition nicht spielen. Also ich nehme an, dass der eingeschlagene Weg, den Schwarz-Grün gegangen ist, dass der im Wesentlichen beibehalten wird, aber halt auf kleinerer Sparflamme.
Nicht nur im Wahlkampf, sondern auch seither ist ein großes Thema die Migration. Das war ja auch unter anderem einer der ausschlaggebenden Punkte, weshalb die FPÖ so gut abgeschnitten hat. Zur Migration gehört auch die Bildung dazu. Was denkst du denn, was ist von Schwarz-Rot zu erwarten in diesem Bereich?
Ich denke, es wird beim Thema Migration und vor allem beim Thema, wie gehen wir mit Asylbewerbern um, auch wie gehen wir mit straffällig gewordenen Asylbewerbern um, da wird sicher eine schärfere Gangart geben. Das hat jetzt gar nicht so sehr etwas damit zu tun, dass man sich bemühen wird, hier bei diesem Thema der FPÖ das Thema abzugraben, sondern das hat höchstwahrscheinlich vor allem damit zu tun mit den jüngsten Eindrücken dieses Terroranschlags in Villach und dem offenbar verhinderten möglichen Terroranschlag in Wien am Westbahnhof. Ich glaube, da wird es Maßnahmen geben. Da wird auch man wahrscheinlich etwas versuchen, in Richtung Messenger-Dienste zu machen. Das ist ja ein dringender Wunsch des Staatsschutzes, dass man Messenger-Dienste abhören kann unter gewissen Bedingungen. Ich glaube, in diese Richtung wird es was geben. Da stehen auch die NEOS dafür und letztlich auch die SPÖ, dass man versuchen wird, auch mehr in Richtung Integration zu tun im Sinne eines Ausgleichs. Wir geben euch zur Verfügung Maßnahmen, dass ihr euch gut in die österreichische Gesellschaft integrieren könnt, aber ihr müsst es dann auch tun und wenn es nicht tut, gibt es Konsequenzen. Ich glaube, das wird so in diese Richtung gehen. Das ist auch sehr stark in den letzten Jahren die Linie der Wiener SPÖ und die Wiener SPÖ ist ja bei den Verhandlungen jetzt, wie man so hört, recht maßgeblich beteiligt, dass man versuchen wird, hier über Hausordnungen, über so Dinge wie ein österreichweites Messertrageverbot, dass man da auch mal diese Kriminalitätsschiene, die immer verknüpft ist, auch leider Gottes mit dem Thema Asyl und Migration, dass man das einmal vom Tisch kriegt. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist natürlich ein smarter Move, dass man sagt, das Bildungsministerium bietet man jetzt mal den NEOS an. Wird man, wie gesagt, sehen, ob es zu dieser Dreierkoalition kommt, aber wenn, dann ist das relativ klar, dass die NEOS das Bildungsressort bekommen. Das ist auch deswegen smart, weil man ja weiß, seit Jahrzehnten können sich ÖVP und SPÖ überhaupt nicht darüber einigen, wie es mit dem österreichischen Bildungssystem weitergehen soll. Also da gibt es ideologische Gräben und mittlerweile hat sich die Welt dreimal schneller weitergedreht und wir sind immer noch bei der Frage, soll man Kinder mit 10 Jahren quasi trennen oder soll man es nicht tun? Vielleicht finden die NEOS hier einen Weg. Es ist halt so, Sparbudget, also man müsste das schon auch noch mit mehreren Mitteln, mit besseren Mitteln und vor allem auch, nehme ich an, mit mehr Personal in den Klassen ausstatten, damit das was werden kann.
Vieles wird ja davon abhängen, wie diese Regierung arbeitet, wer welche Kompetenzen bekommt. Gehen wir gleich mal an die Spitze. Gehst du davon aus, dass wir einen Kanzler namens Christian Stocker bekommen und einen Vizekanzler namens Andreas Babler?
Ja, ich denke schon. Also davon gehe ich jetzt einmal aus. Es gibt zwar auch in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte, Andreas Babler könnte vielleicht doch darauf verzichten, in die Regierung zu gehen. Sagen wir mal so, Scholt, ohne dass du mir das jetzt übel nimmst, aber wir haben es hier mit 2 Alpha-Tieren zu tun, zwei männlichen Alpha-Tieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer davon je darauf verzichten würde, einmal Kanzler zu sein oder einmal Vizekanzler zu sein. Das sage ich jetzt als Frau.
Okay. Wie wollen sich denn ÖVP, SPÖ und vielleicht auch die NEOS, abgesehen vom Bildungsministerium, die Themenfelder aufteilen und damit auch die verbundenen Ministerien aufteilen?
Nett, ganz interessant ist, das hat ja Katharina Mittelstädt gestern für uns herausgefunden, dass die ÖVP offensichtlich bereit ist, das Finanzministerium aufzugeben und es der SPÖ zu überlassen. Kann man sich vielleicht dadurch erklären, dass man sagt, naja, wirklich gute Argumente haben sie nicht, weil letztlich sind sie für dieses jetzige riesige Budgetloch verantwortlich. Sie hatten in den letzten Jahrzehnten immer das Finanzministerium. Jetzt sitzt man da und jetzt soll jemand anderer dieses Loch wieder zuschütten. Also lassen wir es gerne der SPÖ. Wir sind ja eh relativ beschränkt in dem, was wir tun können, weil wir ja, wie gesagt, auch versuchen müssen, dieses EU-Defizitverfahren zu verhindern. Und da haben wir natürlich einen gewissen Spardruck, dem wir auch nachgeben müssen. Also das darf die SPÖ machen. Was der ÖVP ganz wichtig war, ist, das Innenministerium zu behalten. Das ist überhaupt keine Frage, glaube ich, zwischen ÖVP und SPÖ gewesen, dass das auch so kommt. Eine Frage, die meines Wissens nach noch ein wenig offen ist, ist, ob auch das andere Sicherheitsressort, nämlich die Verteidigung bei der ÖVP bleibt, weil das wäre etwas, was an sich man in der Vergangenheit immer vermieden hat in Koalitionen, dass eine Partei alle Sicherheitsressorts hat. Gut, bei der letzten Koalition war das auch so, weil die Grünen ja wesentlich schwächer waren von ihrem Wahlergebnis her, als es die SPÖ ist. Aber es könnte sein, dass das das auch weiter so fortgesetzt wird und auch die Verteidigung mit Claudia Danner an der Spitze womöglich bei der ÖVP bleibt und das Innenressort ebenfalls. Mit den Neos spricht man angeblich darüber, dass sie entweder das Justizressort bekommen sollen oder eventuell das Außenressort noch dazu. Und was man, glaube ich, schon auch immer sehen muss, ist sozusagen so eine interne Verhandlungslogik. Ja. Wenn der eine das Innenministerium hat, kriegt der andere das Verteidigungsministerium. Das ist jetzt möglicherweise nicht so. Die ÖVP könnte beide Sicherheitsressorts bekommen. Beim Finanzministerium war es immer so, wenn der eine das Geld hat, dann kriegt der andere das Personal, also die Beamtenagenten woanders als die Finanzagenten. Auch das könnte sich diesmal auflösen. Es könnte nämlich sein, dass Vizekanzler Andreas Babler nicht nur den Sport bekommt, sondern auch das Thema Beamten. Das hieße, die SPÖ habe dann sowohl das Personal als auch das Geld im Blick. Das ist eine recht machtvolle Position. Und die Wirtschaftsagenten wären dann wieder bei der ÖVP, wobei von den Wirtschaftsagenten, wie man hört, das Thema Arbeitsmarkt wieder herausgeschält wird und dem Gesundheits- und Sozialressort gegeben wird. Und da tritt ein wesentlicher Faktor wieder auf, nämlich der Faktor Gewerkschaft. Und man hört auch, dass hier einer seiner Vertrauten, die Bundesratsabgeordnete der SPÖ, Corinna Schumann, dieses doch sehr große Ressort bekommen sollte. Und die Infrastruktur, so hört man, könnte auch bei der SPÖ landen. Und da gibt es auch einen Namen, das könnte Sven Hergovich bekommen, der niederösterreichische SPÖ-Chef.
Fix ist es noch nicht, aber man kann schon ableiten, wohin der Weg geht und die Kompetenzverteilung. Was mich noch aus aktuellem Anlass interessieren würde: Wie wird diese neue Koalition, wenn sie denn zustande kommt, sich zu Europa positionieren? Da ist aufgrund der neuen Trump-Regierung in den USA doch einiges in Bewegung gekommen. Was heißt das für Österreich auch sicherheitspolitisch?
Ich denke, das Thema Russlandfreundlichkeit, das ist ein Thema, das wirklich ernsthaft in Österreich endlich mal auch diskutiert werden sollte. Wollen wir immer noch versuchen, dass wir uns da irgendwie durchlavieren, was wir ja auch bis zuletzt sehr lange gemacht haben? Man erinnere sich zum Beispiel, so ein wichtiges Unternehmen wie Raiffeisen International ist ja nach wie vor in Russland tätig und so weiter und so fort. Oder wollen wir auch angesichts dessen, was sich jetzt auf der geopolitischen Bühne abspielt mit Donald Trump und diesen Drohungen und dieser Allianz, die sich da mit Russland abzeichnet, wollen wir uns endlich bitte dazu bekennen, dass wir Teil Europas sind, dass wir an einer europäischen Sicherheitsarchitektur mitwirken müssen und sollen und dass wir einfach auch im Eigeninteresse schauen müssen, dass wir möglichst wehrhaft sind und unsere ganz klaren außenpolitischen Werte haben. Und ich denke, dass das in der jetzigen Konstellation schon so ist, dass das vor allem eben auch mit ÖVP und möglicherweise NEOS, dass es da kein Zwinkern gibt, sondern dass man da tatsächlich auch in Richtung einer europäischen Allianz geht, eines europäischen Weges, um auf all diese Bedrohungslagen zu reagieren.
Die Herausforderungen werden offensichtlich nicht nur für die österreichische Politik in den nächsten Jahren immer größer. Wann werden wir denn wissen, ob wir diese Dreierkoalition bekommen werden oder nicht? Gibt es da schon einen offiziellen Fahrplan?
Da kann ich wieder auf unsere liebe Kollegin Katharina verweisen. Katharina schreibt, es könnte frühestens am 1. März der Fall sein, dass es hier zu einer Angelobung kommt. Woraus schließt sie das? Der Punkt ist der, dass eigentlich gab es den Plan, bei der kommenden Nationalratssitzung am 26. Februar schon etwas vorzulegen. Das kann sich aber nicht ausgehen, wenn man die NEOS mit ins Boot holt. Denn die NEOS, die zwar heute ihren erweiterten Vorstand tagen lassen, müssen trotzdem noch ihre Mitglieder befragen. Das ist in den NEOS-Statuten dabei und das schaffen die nicht in so kurzer Zeit. Also die müssen, wenn sie wirklich ernsthaft einsteigen wollen in eine Regierung, mit all ihren Mitgliedern kommunizieren und die fragen, ob die auch damit einverstanden sind. Und dann ist der frühestmögliche Zeitpunkt einer Angelobung tatsächlich der 1. März.
Wird also noch ein paar Tage dauern. Danke schon mal für diese ersten Informationen und die erste Einschätzung dazu, Petra Stüber.
Sehr gerne.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere unabhängige und kritische Berichterstattung unterstützen möchten, geht das mit einem Abonnement oder mit einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA erhöhen zunehmend den Druck auf die Ukraine. Präsident Donald Trump und seine Regierung drängen auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen und verlangen, dass sich die Ukraine den Bedingungen Russlands beugt. Hieß es zunächst, dass die Ukraine die von Russland überfallenen Gebiete im Osten abtreten solle, machen sich Trump und Co. nun daran, Ukraines Präsidenten Volodymyr Zelensky öffentlich mit Falschmeldungen zu diskreditieren. Mit dieser inszenierten Schuldumkehr scheinen die USA die Ukraine erpressen zu wollen, denn Trump will sich Großteile der wertvollen Rohstoffe des Landes sichern. Dazu gehören fossile Brennstoffe genauso wie seltene Erden. Zweitens, die islamistische Hamas hat 4 Leichname von israelischen Geiseln an Israel übergeben. Unter den Opfern hätte auch eine Mutter und ihre 2 kleinen Kinder sein sollen. Wie sich nun herausstellte, wurde jedoch anstatt der Mutter eine nicht identifizierbare Frauenleiche in einen der Särge gelegt. Israel verurteilte diesen Vertrauensbruch aufs Schärfste und drohte mit Konsequenzen. Von insgesamt 251 Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober 2023 genommen hatte, wurden 141 befreit oder freigelassen. Schätzungen nach dürfen sich nur noch 36 Israelis lebend in Gefangenschaft befinden. Alle anderen seien in den vergangenen Monaten gestorben. Drittens, eine Frau, die sich selbst als Schamanin bezeichnet, soll in Österreich und Deutschland zahlreiche Menschen betrogen haben. Mit falschen Versprechen und okkulten Methoden ergaunerte sich die 44-Jährige laut Landeskriminalamt Niederösterreich rund 10 Millionen Euro. Nach der Schamanin wird nun per europäischem Haftbefehl gesucht. Und viertens, massive Vorwürfe gegen das Wiener Sterne-Restaurant Konstantin Filippo erschüttern die österreichische Luxusgastronomie. Eine Recherche der Wiener Zeitung berichtet von Ausbeutung von Mitarbeitern, möglichen Verstößen gegen Hygieneauflagen und mutmaßlichem Betrug. So soll der Starkoch Filippo seinen Gästen exklusive Lebensmittel zu hohen Preisen verkauft und tatsächlich aber auf minderwertige Zutaten zurückgegriffen haben. Welche Folgen der Fall noch haben könnte, bleibt abzuwarten. Wie im Standard nachzulesen ist, wäre es nicht der erste Fall von Etikettenschwindel in der Gastroszene. Alles weitere dazu und zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie noch mehr Standard-Podcasts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Der erscheint am Samstag mit einer neuen Folge und da geht es um den höchst spannenden Kriminalfall rund um den Tod von Christian Pilnacek, den ehemaligen Spitzenbeamten im Finanzministerium. Inside Austria finden Sie wie alle unsere Podcasts auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Und wenn Sie den Standard nicht nur gerne hören, sondern auch sehen, dann empfehle ich Ihnen unser YouTube-Format Österreich erklärt. Da erscheint am Sonntag eine neue Folge. Da geht es um die neue islamistische Terrorwelle, die auch Österreich erfasst hat. Österreich erklärt finden Sie auf YouTube und auf derstandard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns auch mit einer guten Bewertung, einem netten Kommentar und wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Thema des Tages wird produziert von Margit Ehrenhöfer, Antonia Raut, Christoph Neuwirth und mir. Ich bin Scholl Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und schönes Wochenende.